Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen zur Episode 16. In dieser Luftfahrt-Episode geht es mal nicht um ein Schlachtflugzeug, sondern um die Focke-Wulf 200. Wie soll man sie vorstellen? Als Verkehrsflugzeug, Seeaufklärer, Langstreckenbomber oder Transporter? Sie wurde nämlich in all diesen Rollen eingesetzt.
Zur Begründung der Themenwahl.
Ich vermute, dass die Focke-Wulf 200 in Großbritannien besser bekannt ist als anderswo. Für Deutschland war sie ein Flugzeug unter vielen, für Großbritannien war sie im Zweiten Weltkrieg ein ganz besonderes. Warum, finden wir in dieser Episode heraus. In jedem Fall ist die Focke-Wulf 200 ein Flugzeug mit faszinierender Geschichte.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Keine Agenda. Das einzige Statement, das ich hier machen möchte, ist, dass ich zu der Schule gehöre, die für eine eigenständige Marinefliegerei plädiert. Die Geschichte der Focke-Wulf 200 zeigt deutlich, wieso das von Vorteil ist.
Die Quellen.
Drei Bücher sind neben Wikipedia die Quellen für diese Episode. Caius Becker, Verdammte See, ein Kriegstagebuch der deutschen Marine. Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1971. Becker schrieb einige Bücher über den Zweiten Weltkrieg. Karl Dönitz, 10 Jahre und 20 Tage, Erinnerungen 1935 bis 1945, Verlag Bernhard und Gräfe, Bonn 2015. Karl Dönitz war der Befehlshaber der U-Boote bei Kriegsbeginn, später Chef der Kriegsmarine und letzter Reichspräsident des Deutschen Reiches. Eric Brown, berühmte Flugzeuge der Luftwaffe 1939 bis 1945, Berichte eines Testpiloten. Motorbuchverlag Stuttgart 2011. Originalausgabe Wings of the Luftwaffe, MacDonald & James Publishing Limited, London 1977. Eric Brown ist ein britischer Pilot, der vermutlich die meisten Flugzeugtypen jemals geflogen hat. Neben den alliierten Flugzeugen flog er auch die meisten Achsenflugzeuge. Wenn er also ein Urteil über ein Flugzeug abgibt, dann hat das Hand und Fuß. Ursprünglich wollte ich ein weiteres Buch einsetzen. Ich erinnere mich deutlich daran, in einem Buch über die Focke-Wulf 200 und ihre Atlantikeinsätze gelesen zu haben, aber mir fällt ums Verrecken nicht ein, in welchem Buch dies gewesen sein könnte, und es ist definitiv keins, das ich aktuell besitze. Ich weiß nur, dass es vom Schreibstil her ein älteres Buch war. Glücklicherweise konnte ich die notwendigen Informationen aber aus anderen Büchern heranziehen. Schade ist es deswegen, weil weniger Meinungen aus erster Hand in diese Episode einfließen können. Die Focke-Wulf 200 war ursprünglich als Ersatz für die langsam alternde U-52 für die Lufthansa geplant. Sie sollte größer, schneller und moderner als die Tante U sein. Ihr Erstflug fand 1937 statt und 1938 begann sie ihre Flüge für die Lufthansa. Als erstes landgestütztes Flugzeug gelang ihr der Direktflug Berlin-New York in rund 24 Stunden Flugzeit. Ebenfalls 1938 gelang ihr innerhalb von 46 Stunden der Flug von Berlin nach Tokio, allerdings mit drei Zwischenlandungen. Als 1939 der Krieg ausbrach, wurde die Focke-Wulf 200 jedoch beschlagnahmt und für militärische Zwecke eingesetzt. Die Luftwaffe hatte sich seit Mitte der 30er Jahre auf taktische Kurz- und Mittelstreckenkampfflugzeuge konzentriert. Diese erwiesen sich als sehr gut für die taktische Luftunterstützung des Heeres bei schnellen Feldzügen wie gegen Polen und Frankreich. Für die strategische Luftkriegsführung waren sie jedoch nur begrenzt zu gebrauchen, wie sich bei der aus deutscher Sicht nicht erfolgreich verlaufenden Luftschlacht um England 1940 herausstellte. Da die Entwicklung eines strategischen Bombers nicht schnell durchgeführt werden konnte, mussten vorhandene Flugzeuge die Lücke schließen. Dazu gehörte auch die Focke-Wulf 200. Die Condor genannte Maschine besaß einige Fähigkeiten, die durchaus nützlich waren. Dazu gehörte ihre große Reichweite und vergleichsweise lange Flugdauer. Ihr Einsatz als Fernaufklärer und Langstreckenbomber war daher naheliegend. Es zeigte sich allerdings schnell, dass man ein Zivilflugzeug nicht so leicht militarisieren kann. Die Bauart der Focke-Wulf 200 erlaubte keine schnelle Massenfertigung, dafür war sie nicht ausgelegt. Die Stückzahl blieb daher sehr begrenzt. Letztlich wurden weniger als 300 insgesamt gefertigt. Die Waffenzuladung war zudem sehr gering. Außerdem war sie weder gepanzert noch bewaffnet. Abwehrbewaffnung wurde nachgerüstet, allerdings blieb sie ein sehr verwundbares Flugzeug. Zudem war ihr Rumpf für gleichmäßige, ruhige Linienflüge ausgelegt, nicht für Kampfeinsätze. Das wurde ein Dauerproblem, was nicht gelöst werden konnte. Rumpfbrüche bei Landungen und strukturelle Schäden kamen erschreckend häufig vor. Ihr seid allerdings nicht gezwungen, mir das zu glauben. Ich habe gute Kronzeugen. Zum einen Eric Brown, dem britischen Testpiloten, der die Focke-Wulf 200 bekämpft hat und später selbst geflogen ist. Und zum anderen Admiral Karl Dönitz, den Chef der U-Boote und späteren Chef der Kriegsmarine. Das größte Problem, was die U-Boote in der ersten Phase des Krieges hatten, war das Auffinden der Geleitzüge. Es gab zu wenig U-Boote, um den Nordatlantik flächendeckend zu überwachen. Zudem waren U-Boote langsam und besaßen keinen Langstreckenradar. Nach der Besetzung Frankreichs war der Wunsch nach großflächiger Luftaufklärung also nur logisch. Allerdings besaß die deutsche Marine keine eigene Marinefliegerei. Auf den Seiten 127 und 28 erklärt Dönitz, warum das der Fall war. Das Problem des Findens der Geleitzüge musste also gelöst werden. Als selbstverständlichstes Mittel des Seekrieges hätte den U-Booten in See eine großräumige Luftaufklärung gegeben werden müssen. Dass die U-Boote wie überhaupt die ganze deutsche Seekriegsführung ohne diese zu kämpfen hatten, war eine ihrer schwersten Mängel. Im Gegensatz zu dieser Ansicht stand General Göring seit Beginn des Aufbaus einer neuen deutschen Luftrüstung im Jahre 1933 auf dem Standpunkt: Alles, was fliegt, gehört mir. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Räder, versuchte in den Jahren 1933 bis 1939 in langen, zähen Verhandlungen für die Marine die notwendige eigene Luftwaffe von der Staatsführung zu erhalten. Dies gelang nicht. Die Zusammenarbeit zwischen Marine und Luftwaffe war minimal. Dönitz bemühte sich auf offiziellem und inoffiziellem Wege für seine U-Boote Luftaufklärung zu organisieren. Teilweise ging er direkt auf Geschwaderchefs zu und versuchte sie für gemeinsame Operationen zu gewinnen. Dies war jedoch von nur geringem Erfolg gekrönt. Auf Seite 130 druckt Dönitz einen Auszug aus seinem persönlichen Kriegstagebuch ab, welches den desolaten Zustand der Luftaufklärung im Atlantik am 14. Dezember 1940 darstellt. Eine lose Zusammenarbeit ist bisher mit folgenden Verbänden erfolgt. Erstens Küstenfliegergruppe 406 Brest, die taktisch der Gruppe West unterstellt ist. Ihre weitreichenden Flugzeuge Typ BV-138 sind jedoch zurzeit auf 2 Monate wegen technischer Mängel gesperrt. Zweitens Kampfgeschwader 40, Bordeaux. Keinerlei Abhängigkeitsverhältnis. Zusammenarbeit aufgrund persönlicher Fühlungnahme. Typ Focke-Wulf 200. Zurzeit meist nur eine Maschine am Tag unterwegs. Drittens Luftflotte 5. Nach von Fall zu Fall vorher erfolgtem Antrag Aufklärung in einem bestimmten Raum. Bisher nur einmal durchgeführt. In den letzten Tagen nochmals beantragt, jedoch wegen fehlender Kräfte abgelehnt. Dönitz drängte daher bei Admiral Räder und Hitler selbst auf die Zuweisung eigener Marineflieger. Hitler gewährte dies schließlich Anfang Januar 1941, ohne sich mit Luftwaffenchef Göring abzustimmen. Dieser intervenierte persönlich bei Dönitz, allerdings ohne Erfolg. Das Kampfgeschwader 40 aus Bordeaux, das die Focke-Wulf 200 flog, unterstand nun Dönitz. Die Focke-Wulf 200 hatten vorher selbstständig Angriffe auf Atlantikkonvois geflogen. Sie waren dafür mit 4 250-Kilo-Bomben bewaffnet, die sie meistens im Tiefflug über den Schiffen abwarfen. Sie waren dabei so erfolgreich, dass sie von Winston Churchill als die Geißel des Atlantiks bezeichnet wurden. Die Briten überschätzten die Fähigkeiten der Condor jedoch gewaltig, wie Eric Brown in seinem Buch auf Seite 11 bestätigt. Die Condor wurde von den Alliierten zu einem furchterregenden Wesen hochstilisiert, die es als eine Art geflügelten Barracuda betrachteten. Ihre herausragenden Erfolge haben ihr sicherlich den Ruf eines gefährlichen Killers eingetragen. In der Zeit vom 1. August 1940 bis zum 9. Februar 1941 haben die Condor der ersten Gruppe des Kampfgeschwaders 40 85 alliierte Schiffe mit einer Gesamttonnage von 363.000 Tonnen versenkt. Laut Brown schätzten die Alliierten, dass die Condor ungefähr der britischen Lancaster gleichwertig war. Laut ihrer Schätzung konnte sie 5000 Kilogramm Bomben tragen und war mit einer furchterregenden Abwehrbewaffnung bestehend aus mehreren 20mm Kanonen sowie einem Mix von 13mm und 7,9mm Maschinengewehren bewaffnet. Tatsächlich konnte die Focke-Wulf 200 aufgrund ihrer strukturellen Limits nur 1000 Kilogramm Bomben tragen und war auch weniger schwer bewaffnet als vermutet. Ihre Reisegeschwindigkeit lag bei knapp unter 300 km/h. auch wenn sie bis auf etwa 400 km/h Höchstgeschwindigkeit beschleunigen konnte. Ihre Reichweite lag je nach Version zwischen etwa 4.500 und 6.400 Kilometern. Ihre Gipfelhöhe war auf 7.350 Meter begrenzt. Leer wog sie rund 17 Tonnen. Ihr maximales Startgewicht lag bei 24,5 Tonnen. Becker beschreibt in seinem Buch auf Seite 191, wie der Einsatz der Focke-Wulf 200 für die Marine begann. Seit Januar 1941 fliegen die viermotorigen Focke-Wulf Condor bewaffnete Aufklärung für die U-Boote. Sie spüren die Konvois auf, greifen selber mit ihren vier 250-Kilo-Bomben an, mehr fassen die ehemaligen Zivilflugzeuge nicht, und versuchen durch Standortangaben U-Boote heranzuführen. Doch diese neue Art von Zusammenarbeit zwischen Luftwaffe und Marine steckt noch in den Kinderschuhen. Sie gelingt nur selten. Außerdem kann Oberstleutnant Petersen, der Kommandeur der ersten Gruppe des Kampfgeschwaders 40 in Bordeaux-Mérignac, trotz besten Willens pro Tag nur 6 bis 8 viermotorige einsatzbereit halten, wenn es hochkommt. Oft fliegt nur eine einzige Condor für die U-Boote. Dönitz bestätigt diesen dünnen Bestand. Laut seinen Angaben waren durchschnittlich 2 Flugzeuge pro Tag im Einsatz. 2 Flugzeuge für den Bereich zwischen den Azoren und Grönland. Ganze Länder passen in den Bereich, den das Kampfgeschwader 40 nicht absuchen konnte. Und wenn ein Konvoi gefunden wurde, konnten die Focke-Wulf 200 nicht lange genug an ihm dranbleiben, um die U-Boote heranzuführen. Aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit konnte es viele Stunden dauern, bis die U-Boote den Konvoi abgefangen hatten. Die Kondore mussten häufig vorher zurück zur Basis und die U-Boote fanden den Konvoi nicht mehr. Allerdings, trotz all dieser Probleme blieb die Kooperation zwischen den Kondoren und den U-Booten so effektiv, dass sie die Briten an den Rand der Verzweiflung trieb, wie Brown in seinem Buch auf Seite 25 bestätigt. Der Wert der Kondor für die deutsche Kriegführung ist leicht zu begreifen, denn zusammen mit den U-Booten hat sie Großbritannien 1940-41 nahezu auf die Knie gezwungen. Jedoch hatte sie als Kriegsflugzeug alle Schwächen, die ein Flugzeug haben muss, das ursprünglich als Verkehrsflugzeug entworfen worden war. Ihre geringe Bombenzuladung und die Tatsache, dass alle Kraftstoffleitungen im Rumpfkiel entlang liefen, machten sie äußerst verwundbar. Um auf die Bedrohung der Condor zu reagieren, verstärkten die Alliierten ihre Konvois mit Frachtern, die mit einem Katapult einzelne Jagdflugzeuge starten konnten. Später kamen kleine Escort-Flugzeugträger dazu, die 4 bis 6 Jäger starten konnten. Im Duell mit diesen Jägern schnitt die Focke-Wulf 200 nicht besonders gut ab. Eric Brown, der die Focke-Wulf 200 in genau dieser Rolle bekämpfte und nach dem Krieg auch selbst flog, bietet einen guten Einblick in diesen Teil der Karriere der Condor. Auf Seite 24 schreibt er: Sie war keinesfalls ein ideales Flugzeug für Ausweichmanöver. Alles in allem hatte dieses Flugzeug bei Angriffen durch Jäger kaum andere Möglichkeiten, als geradeaus zu fliegen, um auf diese Weise den Bordschützen eine stabile Plattform zur Bekämpfung des Angreifers zu geben. Brown beschreibt einen Luftkampf, bei dem eine F-4F Martlet, die in den USA Wildcat hieß, eine Focke-Wulf 200 rammte. Während die F-4F schwer beschädigt den Crash überstand, wurde die fragile Focke-Wulf 200 vollkommen zerstört. Da sich die Luftwaffe aufgrund der geringen Anzahl der Focke-Wulf 200 derartige Verluste nicht leisten konnte, wurde der Schwerpunkt der Kondore vom Angriff auf die Aufklärung verlegt. Brown beschreibt diese Änderung auf Seite 11. Im Spätsommer 1941 hat der Fliegerführer Atlantik die Einsätze der Condor radikal vom Kämpfer gegen Versorgungsschiffe zum Teamgefährten der U-Boote umgeändert. Die Besatzungen wurden angewiesen, nicht mehr länger Angriffe selbstständig zu unternehmen und im Falle eines Angriffes durch Jäger den Schutz von Wolkenbänken aufzusuchen. Ein Kampf sollte nur noch aufgenommen werden, wenn ein Ausweichen nicht möglich war. Hilfreich war dabei das Luftbodenradar vom Typ FUG 200 Hohentwiel, das die Condor an Bord hatte. Es hatte eine maximale Reichweite von 150 Kilometern und erweiterte den Bereich, den die Condor überwachen konnte, dramatisch. Der dauerhafte Einsatz als Kampfflugzeug machte sich jetzt jedoch bemerkbar. Das fragile Flugzeug wies, wie bereits erwähnt, zahlreiche strukturelle Rumpfschwächen auf, die fatal wurden. Eric Brown beschreibt diese auf Seite 17. Die Schwäche der Flugzeugzelle war das Ergebnis der raschen Umrüstung eines Verkehrsflugzeuges auf die Bedürfnisse eines Kampfflugzeuges. In der Tat wurden keinerlei Änderungen an der Zelle vorgenommen im Hinblick auf die neuen Aufgaben der Condor. Eine Zelle, die nur für den alltäglichen Linienflug in mittleren Höhen ausgelegt war, konnte kaum den andauernd harten Anforderungen einsatzmäßiger Tiefflüge über lange Zeiträume oft genug gepaart mit harten Ausweichmanövern genügen. So gab es viele Brüche am hinteren Rumpf während der Landung, trotz Verbesserung bei der Version Focke-Wulf 200C3 durch Zellenverstärkung an dieser kritischen Stelle. Die Focke-Wulf 200 wurde auch als Transporter und als persönliches Reiseflugzeug für NS-Größen eingesetzt. So hatten unter anderem Adolf Hitler, Reichsführer SS Heinrich Himmler, Außenminister von Ribbentrop, Rüstungsminister Speer, Luftwaffenchef Göring und Admiral Dönitz selbst persönliche Focke-Wulf 200 Flugzeuge. Als Transporter diente die Focke-Wulf 200 unter anderem bei der Versorgung des Stalingrad-Kessels, bei dem allerdings mehrere Maschinen verloren gingen. Die Sowjets erbeuteten einige Focke-Wulf 200 und setzten sie selbst ein. Ab 1943 wurden die Focke-Wulf 200 fast nur noch für Transportzwecke eingesetzt. Der Einsatz als Aufklärer oder Bomber wurde einfach zu gefährlich und nun von anderen Modellen wie der U-290 oder der He-177 übernommen. Im Zivileinsatz diente die Focke-Wulf 200 nicht nur bei der deutschen Lufthansa, sondern auch bei Airlines in Brasilien, Dänemark und Großbritannien. Die Luftwaffe lieferte nie die militärische Version der Focke-Wulf 200 an andere Länder aus, auch wenn die Japaner vor dem Krieg an einer solchen Variante interessiert waren. Die Briten konnten ein interniertes Modell studieren, bevor es 1941 zerstört wurde. Wie bereits erwähnt, setzte die Sowjetunion mehrere erbeutete Modelle auch noch nach dem Krieg ein. In Spanien notgelandete Focke-Wulf 200 wurden von der spanischen Luftwaffe so lange eingesetzt, bis es keine Ersatzteile mehr gab. Dies soll laut Wikipedia um 1950 der Fall gewesen sein. In Portugal notgelandete Focke-Wulf 200 wurden nicht von der portugiesischen Luftwaffe eingesetzt. Heutzutage gibt es nur noch ein vollständiges Modell der Focke-Wulf 200.
Abschlussworte.
Die Condor war für kurze Zeit von Herbst 1940 bis ungefähr Sommer 1941 trotz ihrer Schwächen und geringen Anzahl eine bedeutende Waffe im Kampf zwischen Deutschland und Großbritannien. Die Briten stellten sich verhältnismäßig schnell auf die Bedrohung durch die Condor ein, doch hatten sie hier letztlich Glück, dass die Deutschen aufgrund von falscher Vorkriegsplanung und fehlender Koordination zwischen Marine und Luftwaffe verhältnismäßig ineffektiv waren. Hätte die Luftwaffe auf die U-89 und die Do-19 genauso gesetzt wie die Amerikaner auf die B-17 und die Briten auf die Short Stirling und hätten der Marine eigene Luftstreitkräfte in bedeutender Zahl zur Verfügung gestanden, wäre der U-Boot-Krieg in den Jahren 1940 und 41 womöglich deutlich dramatischer für die Briten verlaufen. Die Focke-Wulf 200 konnte die ihr zugedachte Rolle letztlich nicht erfolgreich ausfüllen. Sie tat ihr Bestes, konnte ihre wahre Natur als Zivilflugzeug jedoch nie ablegen.
Vielen Dank fürs Interesse!